Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus Simm.
Das Intro sollte die Situation eines schwerhörigen Menschen simulieren. Es war kein technischer Defekt. Ich wiederhole den Satz aber gerne nochmal in verständlicher Qualität und Lautstärke. Herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Mein Name ist Wiebke Brenneisen.
Mein Name ist Matthias Lau.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer kleinen Box. In dieser Box bei uns ist sie blau, aber hier sei direkt am Anfang erwähnt, dass wir keine Werbeveranstaltung für diesen einen Hersteller machen. Wir haben auch keine Aktien darauf. Gibt viele, viele andere Hersteller. Wir haben uns aber damals aus logistischen und Praktikabilitätsgründen für diese Box entschieden. In dieser Box können Orientierungshilfen für unsere PatientInnen sicher verstaut werden. Das Ziel ist es nämlich, dass Brille, Zahnprothese und Hörgeräte im Krankenhaus immer bei den PatientInnen sind und sollten diese für beispielsweise Untersuchungen oder für Operationen abgenommen werden müssen, so geschieht das eben erst unmittelbar vor der Untersuchung. Das heißt, die PatientInnen können eben ihre Orientierungshilfen so lange behalten, wie es notwendig ist, weil die Kommunikation so aufrechterhalten werden kann. Und das ist enorm wichtig, weil deren Sensorik nicht eingeschränkt ist und sie ihre Umwelt eben wie gewohnt wahrnehmen können und wir als Untersucher, als Behandler mit dem Patienten eben auch kommunizieren können. Mein heutiger Gast ist Matthias Lau. Er ist Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Intensiv- und Anästhesie und ist die Pflegefachleitung einer unserer Intensivstationen am St. Franziskus Hospital in Münster. Und er hat im Rahmen einer Projektarbeit die Patientenbox bei uns im Krankenhaus implementiert. Lieber Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und jetzt über das Thema Orientierungshilfen immer dabei sprichst. Und nun könnte man ja vielleicht als Zuhörerin und Zuhörer denken und das ein bisschen übertrieben finden, dass man eine ganze Podcast-Folge einer einzelnen kleinen Box widmet. Aber vielleicht kannst du direkt mal einleitend sagen, warum wir dieser Box eine derartige Wichtigkeit beimessen und warum es sich lohnt, als Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Folge hier dabei zu bleiben.
Hallo Wiebke, schön, dass ich hier sein darf. Genau, es geht ja um Delirprophylaxe und wenn man sich damit beschäftigt, ist die Reorientierung ein zentraler Baustein und da sollte man sich im Krankenhaus immer Gedanken machen, wie man das in seine Arbeitsabläufe integriert. Als Beispiel ein Patient, ein älterer Patient im Krankenhaus, der seine Hörgeräte oder seine Brille nicht mehr dabei hat, ist in seiner Orientierung deutlich eingeschränkt und das ist das Gegenteil von Orientierung, die wir fördern wollen und im Rahmen der Delirprophylaxe ist es natürlich wichtig, ihm diese Möglichkeit zu geben, diese Orientierungshilfen bei sich zu haben.
Nun ist es eben diese kleine Box, über die du uns ganz viel berichten wirst und wie du es eben geschafft hast, das in die Strukturen und Abläufe zu integrieren. Aber es ist auch, und das finde ich, zeigt dieses Beispiel sehr, sehr schön, so ein bisschen, ja, gibt es vor, wie du es geschafft hast, diesen Projektplan oder diese Idee, die du ja am Anfang hattest, wirklich in die Tat umzusetzen und dass es jetzt seit über Jahren, ja fast schon Jahrzehnten, eben hier bei uns so erfolgreich läuft. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, am Anfang eines Projektes steht immer die Idee. Die hattest du im Kopf, aber eben diese Idee in die Tat umzusetzen, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und ist eine große Herausforderung. Und ja, vielleicht möchtest du da einsteigen, zu erzählen, wie kamst du überhaupt zu der Idee und wie bist du dann weiter vorgegangen?
Genau, also am Anfang eines Projektes steht immer die Idee, du hast es gesagt, und die Umsetzung ist das, was auch das Schwierige da ist. Und ich hoffe, dass ich im Laufe des Podcasts so ein bisschen auf die einzelnen wichtigen Bausteine kommen kann. Das eine ist, man muss Mitarbeiter mitnehmen und man muss Prozesse im Krankenhaus ändern. Und alle, die im Krankenhaus arbeiten, wissen, dass das gar nicht so einfach ist. Und da gibt es viele Hindernisse oder Fallstricke, die einem so eine Implementierung irgendwie erschweren können. Und letztendlich, es ist eine kleine Box, mit einer extrem großen Wirkung. Die einzuführen klingt sehr einfach, aber zum Projektmanagement gehört noch ein bisschen mehr. Man muss die Wege strukturieren, man muss Schritt für Schritt planen, wie man vorgeht. Man braucht einen klaren Plan und muss Prioritäten setzen und natürlich am Ende auch das Projekt begleiten und evaluieren.
Und wie bist du gestartet? Da gab es ja vielleicht einen konkreten Moment oder eine Begebenheit. Vielleicht sagst du uns dazu, wie es eben einfach dazu kam. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Ich war im Rahmen meiner Fachweiterbildung in der Anästhesie eingesetzt. Und in der Anästhesie ist es mir direkt aufgefallen, dass die Patienten ihre persönlichen Orientierungshilfen nicht immer dabei hatten. In der Regel selten. Und wenn sie die dabei hatten, musste man die notdürftig irgendwo lagern. Und das Ganze war natürlich irgendwie für den Patienten eine schwierige Situation, weil er für den Moment der Einleitung deutlich eingeschränkter lag. Man kennt die Patienten, Hand vor den Mund, schämen sich zu sprechen, keine Hörgeräte, man muss sehr laut schreien oder dem Patienten noch was aufschreiben. Und es ist eine schon sehr, sehr angsteinflößende, ungewohnte Umgebung in der zentralen Einleitung zum Beispiel. Und dann noch eingeschränkt in der Orientierung ist natürlich für den Patienten weder angenehm noch im Sinne der Delirprophylaxe richtig.
Genau, und du hast gerade auch schon gesagt, eben auch für uns Behandler, dass wir uns auch im Rahmen der Narkoseeinleitung, Stichwort Regionalanästhesie, mit dem Patienten beschäftigen können. Viele Patienten sind auch richtig beschämt, wenn sie ihre Zähne nicht drin haben. Ne? Also die trauen sich ja auch manchmal gar nicht zu sprechen. Also das ist ja auch das, was man beobachtet.
Genau, so ein häufiges Bild ist ja die Hand vor den Mund oder man möchte gar nichts sagen, auch wenn man Fragen hat. Natürlich auch junge Patienten oder relativ junge Patienten, die auch schon Zahnprothesen haben, die schämen sich sehr doll.
Genau, und du hast jetzt letztendlich das gesehen und hast gesagt, hier ist ein Bedarf, das möchte ich angehen. Hast das als dein Projektthema genommen, also im Rahmen der Projektarbeit. Aber wie bist du dann konkret vorgegangen? Also du hast ja dann nicht einfach mit einer Box dagestanden und gesagt hab, so jetzt.
Nee, so einfach war es dann nicht. Bei uns muss man vielleicht dazu erklären, wir haben einen großen Zentral-OP, aber auch außenliegende OPs. Wir haben nicht nur einen Aufwachraum oder eine Intensivstation für die Überwachung. Es ist nicht so, dass man sagen kann, wir haben eine einfache Lösung, weil wir von vornherein wissen, wo muss die Orientierungshilfe hin. Also war da schon mal klar, wir brauchen ein Produkt, was die Orientierungshilfe am Bett, am Mann hält. Und dann haben wir uns für die Box entschieden, weil sie klein ist, weil sie aus einer Hartschale besteht und man dann die Patientenorientierungshilfen sicher transportieren kann. Und das war das A und O. Wir brauchen etwas, was am Patientenbett bleibt. Deswegen haben wir diese Box genommen, die sich letztendlich mit so kleinen Klettverschlüssen an jedem Bett, auch an verschiedenen Bettensystemen. Und deswegen die Box muss oder das Produkt muss im Krankenhaus passen. Und das war so das A und O, ein Produkt zu finden. Und deswegen haben wir uns am Anfang bei der Materialrecherche mit vielen Produkten auseinandergesetzt. Und es gibt auch vielleicht andere Produkte, die für andere Häuser eher in Frage kommen. Für uns war es diese Elibox, weil wir die einfach immer sicher am Bett transportieren können.
Vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal genau beschreiben. Also du hast gerade schon gesagt, es ist eine Hartschale. Die ist wirklich sehr, sehr bruchsicher. Also wenn die auch mal runterfällt vom Bett, da geht innen nichts kaputt. Dann gibt es diese Klettverschlussbänder, die man aber auch abnehmen kann von der Box. Und dann gibt es ja noch das Inlay. Genau, vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen.
Genau, also bei uns wird auch oft Blue Box genannt, weil die Box blau ist. Die Box lässt sich am Fußende sehr gut transportieren und ist mit jedem Bettensystem durch die Klettverschlüsse kompatibel. Egal wie groß die Stange ist, irgendwo an den Haltegriffen hat man immer Platz dafür. Die lässt sich auch gut nach innen umschlagen, dass man während des Transportes auch nirgendwo dran fahren könnte, theoretisch. Also die Box ist bruchsicher und dieser hygienische Einwegblister, der war nämlich auch wichtig, dass wir das auch über die Hygiene abgesichert machen können, dass wir den benutzen können. Genau. Und wichtig ist auch, die Box abzunehmen, dass wir die am Patienten lassen können, weil oft haben wir eine Regionalanästhesie, der Patient geht mit in den Saal und natürlich müssen die Orientierungshilfen auch mit in den Saal. Oder wenn der Patient im Saal vielleicht doch intubiert werden muss, dass man ihm dann die Zahnprothesen rausnehmen kann und nicht noch irgendwo hinlegen muss, sondern hat die Box direkt am Mann oder am Patient. Und das war immer sehr wichtig.
Und in diesem Einwegblister, da sind diese Aussparungen letztendlich für zwei Zahnprothesen, also oben und unten, für zwei Hörgeräte und auch für die Brille, falls sich eben jemand fragt, warum packen die da im Franziskushospital die Zahnprothese neben die Brille? Also es berührt sich tatsächlich nicht, weil das letztendlich genau da in diesen Aussparungen bruchsicher liegt. Also wirklich für uns, wir finden tolles Produkt. Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen die Hygiene angesprochen und da geht es ja auch so darum, dass es sehr, sehr wichtig ist, natürlich die vorher mit im Boot zu haben. Wie ist es denn, in der Aufbereitung, also Einwegblister, ja, das Inlay, das wird letztendlich weggeschmissen, wie der Name ja schon sagt. Aber wie hast du das geschafft oder wie ist bei uns das Vorgehen, die Mehrwegteile, wer reinigt die und wie hast du das mit der Hygiene abgesprochen? Weil das ist ja das A und O, wenn man ein Produkt einführt in einem Krankenhaus.
Genau, letztendlich muss man viele Stationen erstmal abklappern oder um Erlaubnis fragen. Und der erste Start war schon damals bei mir bei der Pflegedienstleitung, dass ich mit vielen Rückfragen wieder rausgegangen bin. Ein Punkt war die Hygiene, dann die Kosten, die Lagerung. Da hat man erstmal so viele Arbeitsaufträge, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Hygiene war letztendlich relativ einfach. Wir hatten ein Probematerial da und das Einwegprodukt wird entsorgt. Das ist ja patientenbezogen und mit unseren hausgängigen Desinfektionstüchern kann man die einfach abwischen und das ist dann vollkommen ausreichend. Die Box begleitet den Patienten von der einen Station zur nächsten und über den Aufwachraum und in der Regel geht die Box dann zur ursprünglichen Station zurück.
Wie ist es denn sichergestellt, dass auch die Box, wenn die Box auf den Patienten letztendlich wartet, also während der Patient im OP ist, man kann die natürlich auch beim Patienten lassen, aber wie ist es denn, Stichwort Datenschutz und Zugehörigkeit zum Patienten. Wie habt ihr das gelöst?
Genau, das war auch noch eine spannende Frage, weil letztendlich darf man ja die Patientendaten nicht außen auf diese Box schreiben, aber man muss die Produkte ja zuordnen können. Und da war die Lösung relativ einfach, indem man einfach auf diesen Einwegblistern Patientenetikett draufkleben kann. So beim Öffnen, also man weiß ja auch, welchen Patienten man gerade begleitet hat im Bett, aber dass dann noch zusätzlich diese Sicherheit da ist, auf diesem Einwegblister steht der Name mit dem Patientenetikett, so lässt sich das immer 1:1 oder ganz sicher zuordnen.
Nun hast du mit den wichtigsten Positionen Menschen gesprochen, Pflegedienstleitung, Hygiene, Datenschutzbeauftragte und hattest letztendlich ja das okay. Also es gab einen offiziellen Auftrag, hello, machen Sie mal, starten Sie mal. Aber wie ist es abgelaufen? Wie bist du gestartet? Wie war das Rollout?
Genau, die Idee war ja geboren, als ich das Problem in der Anästhesie erkannt habe und da hatte ich auch schon im Vorfeld natürlich nicht alles alleine gemacht, sondern schon mit einigen Kollegen darüber gesprochen, dass da irgendwo eine Lösung her muss und im Prinzip waren das auch schon die ersten Mitglieder meiner Projektgruppe, somit war eine Projektgruppe geboren. Und dann ist es erstmal natürlich in die Materialrecherche gegangen und für uns wurde ein Anforderungsprofil geschrieben. Wir haben erstmal überlegt, was wollen wir überhaupt, was muss diese Box erfüllen können und dann sind wir relativ schnell bei dem Produkt gelandet. Es gibt, wie habe ich ja glaube ich schon gesagt, viele verschiedene Produkte, aber für uns passt am besten dieses eine System, weil wir das mit jedem Bett kompatibel transportieren können. Und dann hatten wir noch überlegt, man kann das ja nicht einfach einführen. Man muss das ja schon irgendwie die Informationen an den Mann bringen. Es ist ja zum einen auch eine Delirprophylaxe und Delirprophylaxe wurde ja bei uns schon lange sehr hoch auf die Fahne geschrieben, sodass wir uns mit dem Thema auch beschäftigt hatten, Delirprophylaxe. Letztendlich ist es aber auch, es erleichtert dem Patienten oder auch dem Personal die Laufwege, wie kommen die einzelnen Hilfsmittel vom Aufwachraum zur Station aus dem OP hin und her. Und dann hatten wir erstmal gestartet mit einer Teststation und da hatten wir die Idee, die orthopädische Station, weil genau da die Patienten liegen, hüftgelenksnahe Operation, hohes Delirrisiko und oft eingeschränkt in der Orientierung. Und dann haben wir uns mit der Station erstmal getroffen und haben überlegt, ob das was für die sein kann. Und die müssen auch erstmal motiviert werden. Und die haben auch direkt gesagt, okay, wenn ihr nur ein Delir hier verhindern könnt, wenn wir im Nachtdienst mit dem Patienten hier sind, wir machen alles mit. Also die Akzeptanz war sofort da. Also haben wir die geschult im Rahmen Delirprophylaxe und was ist das für ein Produkt, wie sollen wir es einsetzen? Und dann ging es auch relativ schnell seinen Weg. Aber was man noch bedenken muss, es ist ja nicht nur die Station und der OP, sondern es ist noch der Aufwachraum, es sind die Transportdienste, es sind andere Stationen, Patient geht auf eine andere Station postoperativ. Es müssen letztendlich alle Mitarbeiter im Haus geschult sein. Und das habe ich über viele verschiedene Kanäle gemacht, viele Infoflyer aufgehangen, viel in die Bereiche gegangen, die direkt mit der Box arbeiten müssen, um die einzelnen Mitarbeiter zu schulen. Großer Vorteil war für mich, dass ich eh in der Anästhesie war und die Kollegen aus dem Aufwachraum und Intensivstation kannte. Alle anderen Stationen musste ich dann halt besuchen. So, und bin dann da hingegangen und dann gab es diese Infoveranstaltung und Infoflyer. Also es war letztendlich eine sehr große Vorarbeit, bevor wir überhaupt gestartet sind.
Das ist aber auch, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt und eben an deiner Person und an deinem Engagement und an deiner Motivation steht und fällt der Erfolg dieses Projekts und das können wir eben tagtäglich sehen. Jetzt hast du von der Teststation gesprochen, wo ihr gestartet habt. Wie ging es dann einmal weiter? Also du hast ja bestimmt eine Evaluation gemacht, du hast Zahlen ausgewertet und warst du denn zufrieden am Anfang?
Sagen wir so, es gab ein Starter-Kit. Wir hatten am Anfang 205 Einwegblister und haben dann auf der Station gestartet. Eine Station mit 10 Boxen ausgestattet, 205 Blistern. Ich habe die Blister gezählt und mein Plan war auch regelmäßiges Zählen und Besuchen der Station. Und in den ersten Wochen ist aufgefallen, dass die Blister gar nicht so benutzt wurden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, der Verbrauch wäre deutlich höher. Und dann hat sich herausgestellt, dass einfach dieser Veränderungsschritt, das in diese Patientenaufklärung ein Produkt mehr mit reinzunehmen, kurz zu erklären, ist viel schwer, das anzunehmen. Gar nicht mal, weil es irgendwie Widerstand gegen diese Box gab, sondern einfach, weil es eine Veränderung war. Und als ich eine neue Infoveranstaltung für die Kollegen gemacht habe oder darauf hingewiesen habe, wurden die Boxen auch dann regelhaft genutzt. Und dann ging das letztendlich relativ schnell und dann war ich danach sehr zufrieden. Aber das Projekt musste tatsächlich begleitet werden, ja.
Genau, also ja, Veränderung braucht einfach Zeit und immer nochmal nachhaken und nochmal nachaufklären und vielleicht auch Fragen zu klären. Im Krankenhaus gibt's immer letztendlich ja der Hinweis, dass man auf Kosten natürlich achten sollte. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch überhaupt gar keine Vorstellung haben, wie teuer eigentlich dieses Produkt ist, nochmal kurz so ein bisschen einen Preis nennen, dass man eine Vorstellung hat.
Die Kosten damals zu heute sind gar nicht wesentlich teurer geworden. Am Anfang dachte ich auch, uiuiui, das wird ganz schön teuer. Aber eine komplette Box kostet heute noch knapp 12 Euro. Und diese Einwegblister, die kosten knapp über 1 Euro, also 1 Euro ein paar Cent. Und das sind die Einkaufspreise, die wir im Moment haben. Und dadurch kann man sagen, okay, es sind zwar Kosten, aber im Vergleich zu den Kosten, die ein Delir verursachen kann, sind das ja minimale Kosten. Und daher konnte ich auch die Kollegen, die das verantworten müssen, schnell überzeugen, dass wir einfach mal da investieren und das Projekt versuchen.
Genau, das sind natürlich 11,50 € oder knapp 12 Euro. Das hängt natürlich so ein bisschen je nach Großhändler ab, das muss man dazu sagen, aber damit man ungefähr eine Vorstellung hat. Ja, du hast gerade gesagt, was kostet ein Delir? Das ist schwierig zu quantifizieren, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Preise, aber steht natürlich bei weitem nicht gegen 12,50 € an. Also da sprechen wir von ganz anderen Kosten. Hast du denn vielleicht aber noch ein weiteres Argument, wo man sagen könnte, ja, Richtung Kosten, was Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch gegenüber ihrer Geschäftsführung oder gegenüber der Pflegedienstleitung aufführen könnten, was wir so nebenbei auch noch sehr, sehr vorteilhaft erlebt haben bei uns im Krankenhaus.
Genau, ein sehr tolles Beispiel und da bin ich am Anfang selber gar nicht darauf gekommen. Also natürlich war klar, dass auch mal Orientierungshilfen kaputt gehen können oder verloren gehen. Gerade auf dem Transport eingewickelte Zahnprothesen gehen häufig verloren oder zerbrechen, weil sie runterfallen. Und was ich am Anfang leider vergessen hatte, die Abteilung für Schadensregulation mit ins Boot zu holen, dass man das quantifizieren kann und sagen kann, okay, wir haben hier im Vergleich vorher, nachher diese und diese Zahl, aber als ich dann die Kollegin gefragt habe, war für sie klar, hier ist irgendwas passiert, weil die Schadensfälle von persönlichen Orientierungshilfen auf dem Transportweg, die waren nahezu nicht mehr da. Wenn meine Brille kaputt gegangen ist, hatte es nichts mehr mit dem OP- oder Aufwachraumtransport zu tun, sondern es hatte andere Gründe. Und sie hat das deutlich gemerkt und auch das Feedback gegeben, dass da natürlich enorme Kosten eingespart werden konnten.
Genau, und es ist ja nicht nur der große finanzielle Verlust, was dem Haus über die Versicherung letztendlich zukommt, sondern ja auch der Schaden, der für den Patienten in dem Moment entsteht. Wenn eine Zahnprothese kaputt geht im Krankenhaus, das ist eine Katastrophe. Der Patient kann nicht mehr essen, nicht richtig sprechen und letztendlich, bis er ja wieder zum Zahnarzt kommt und diese Zahnprothese wieder neu angefertigt werden kann, das dauert ja auch einfach. Also auf vielerlei Wege letztendlich ja ein großer Vorteil. Ich weiß, dass du auch andere Krankenhäuser in der Implementierung der Box geschult hast. Das hat so ein bisschen auch die Runde gemacht und hat sich rumgesprochen. Und du hast einige Rückmeldungen bekommen, überwiegend auch positiv, dass es gut geklappt hat. Aber es gab auch hin und wieder mal, dass du einen Anruf bekommen hast oder eine Nachfrage. Da ist das und das gewesen und wir haben das so und so angegangen. Und es hat eben nicht geklappt. Vielleicht kannst du da nochmal diese Beispiele kurz erläutern, um vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörern ja einen Tipp zu geben, wie man diese Sachen vielleicht verhindern kann oder vermeiden kann, damit es eben ganz gut klappt.
Ja, sehr gerne. Als erstes und als wichtigstes sei vielleicht genannt, dass ein Projekt immer begleitet werden muss. Nur weil sich ein Produkt vielleicht auf den ersten Blick von selbst erklärt und in der Anwendung einfach aussieht, Veränderungsprozesse im Krankenhaus müssen begleitet werden, gerade wenn es so Alltagsroutinen sind, wird die Akzeptanz durch einfach hier, wir machen jetzt das Projekt, das ist gut, wird nicht funktionieren. Es muss Schulungsveranstaltungen geben, es muss Verantwortliche geben und das Projekt muss begleitet werden. Ansonsten ist auch das Feedback aus den anderen Häusern, das Projekt läuft nicht und wenn man nachfragt, ist es oft mangelnde Begleitung und fehlende Akzeptanz. Wenn man Kollegen was vorsetzt, macht das ab heute so, ohne eine vernünftige Erklärung, wird es nicht angenommen. Und sonst waren es häufige Gründe tatsächlich, so die Kostenersparnis. Mir ist eine Rückmeldung aus einem Haus noch sehr in Erinnerung geblieben. Die haben einfach nur 10 Hartschalenboxen für ein ganzes Krankenhaus eingeführt. Und 10 Boxen für viele Stationen, das kann ja gar nicht funktionieren, weil die Boxen haben natürlich einen Transportweg, die verbleiben zunächst am Patienten, bis sie zurückkommen und aufbereitet werden. Da muss man schon viel mehr. Also das muss man sich für seine Station mal ausrechnen. Aber mit 10 Boxen für ein Krankenhaus kommt man bei weitem nicht hin. Eine andere Rückmeldung war auch, dann hat ein Krankenhaus die Boxen eingeführt, aber die Einwegblister waren ihnen zu teuer. Mit Stück 1 Euro, die haben die Boxen ohne Blister eingeführt. Das ist natürlich auch Quatsch an der Stelle, weil dann ist der sichere Transport nicht mehr gegeben. Und dass dann die Akzeptanz nicht da ist, braucht man sich nicht wundern.
Genau, und alles ist ja in einer Box sozusagen. Der Blister, das eben gut verhindert. Also die Zahnprothese liegt eben nicht neben der Brille, wenn man dieses Inlay hat. Ja, lass mich ein Fazit ziehen. Orientierungshilfen sind ein ganz zentraler Baustein von Delirprophylaxe und Delirprophylaxe ist eben sehr, sehr wichtig bei unseren älteren Patienten, aber hier nur noch der Vollständigkeit halber. Bei uns bekommt auch jeder Patient, also auch der 20-Jährige mit einer Brille diese Box, aber eben vor allem ist es doch für die älteren Patienten wichtig, die ja auch Hörgeräte und Zahnprothese haben, dass eben die Orientierungshilfen bei dem Mann, bei der Frau bleiben und sie eben relativ schnell nach dem operativen Eingriff, nach der Untersuchung wieder ausgehändigt werden können und die Patienten mit uns kommunizieren können und wir mit ihnen kommunizieren können. Projektarbeit ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Du hast es sehr, sehr eindrücklich uns erläutert. Es steht und fällt mit einer Person, so wie dir, Matthias. Du hast da ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt. Das hört man und das sehen wir jeden Tag, indem wir eben diese Boxen benutzen. Und dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es lohnt sich auf vielen verschiedenen Ebenen. Wichtig ist, dass im Vorfeld die Arbeit, dass du einen Plan hast, dass du viele Bereiche, wichtige Menschen, die letztendlich ja auch da einen Einfluss haben, mit im Boot hattest und mit denen gesprochen hast. Stichwort Datenschutz, Stichwort Hygiene, ja letztendlich auch die Direktion und die Pflegedirektion und dass du es eben begleitet hast. Also dass auch Mitarbeiter mit im Boot waren, dass sie wussten, was ist der Sinn dieser Box, also dass man eben nicht weiß, auch was das ist jetzt hier so ein blaues Ding, was soll ich mit dem überhaupt machen, sondern dass sie ja Bescheid wussten, wie da die Abläufe jetzt zukünftig sein sollen. Und das ist ja ganz klar, wenn man eben Veränderungen macht, dann braucht das eben Zeit. Zeit und Engagement eines oder mehrerer Mitarbeiter. Und das ist wunderbar gelungen. Ich danke dir für deine Zeit, dass du uns das nochmal hier erläutert hast. Und ja, ich würde mich dann bei allen Zuhörern bedanken für die Folge. Weiß nicht, ob du noch eine Ergänzung hast. Wahrscheinlich ist alles gesagt.
Genau, ist alles gesagt, aber es lohnt sich, das Projekt anzugehen. Es lohnt sich, so eine Box einzuführen. Es ist eine kleine Box mit großer Wirkung und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke dir. Und ja, das kann ich nur bestätigen. Wie immer, Rückmeldungen, Anmerkungen gerne an podcast@sfhmünster.de. Vielen Dank an Lennart Hützen, wie immer, für die technische Aufarbeitung im Hintergrund. Danke an alle, die den Podcast abonniert haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ich sage Tschüss und wir sagen Tschüss.
Tschüss.